Wer je das Privileg hatte, einem Familienfest der Forsythes beizuwohnen, hat den bezaubernden und lehrreichen Anblick einer Familie des gehobenen Mittelstandes in vollem Glanz genossen. Und wenn einer dieser Glücklichen die Gabe psychologischer Analyse besitzt...
Ein Talent ohne finanziellen Wert und daher etwas, was alle Forsythes entsprechend ignorieren.
So hat er ein Schauspiel gesehen, das ein unergründliches menschliches Problem illustriert.
In einfacheren Worten, er hat in einem Zusammentreffen dieser Familie...
In der kein Zweig den anderen mochte, in der nicht einmal unter dreien ihrer Mitglieder ein Gefühl bestand, das der Bezeichnung Sympathie wert war...
Beweise dieser unverständlichen, greifbaren Zusammengehörigkeit gefunden, die eine Familie zu einer so bedeutenden Einheit in der Gesellschaft, zu einem so getreuen Abbild der Gesellschaft im Kleinen werden lässt.
Die Forsythe-Saga, nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy, aus dem Englischen von Luise Wolf und Leon Charlitt. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Vierter Teil. Nachsommer. Erstes Kapitel. Begegnung im Botanischen Garten.
Der junge Joyen, der nicht gerade in den Verhältnissen eines Forsythe lebte, hatte manchmal Schwierigkeiten, Geld für jene Ausflüge in die Natur aufzubringen, ohne welche kein Aquarellmaler auch nur einen Pinselstrich tun kann.
Ja, er musste sich sogar oft darauf beschränken, seinen Malkasten in den Botanischen Garten zu tragen und seinen Schemel im Schatten eines Affenbrotbaumes oder im Schutz eines Gummibaumes aufzustellen. Dort verbrachte er dann lange Zeit mit seinen Skizzen.
An diesem Morgen wählte er für seine Zwecke den kleinen künstlichen Teich, der jetzt von einem herbstlichen Teppich gelber und roter Blätter bedeckt war.
An diesem Morgen besetzte eine Dame in einer Samtjacke etwa 20 Schritte von ihm entfernt eine Bank, den Blick gesenkt.
Dieses Gesicht ist bezaubernd.
Das Gesicht mit den großen dunklen Augen und weichen Lippen war zart. Ein schwarzer Hut verbarg ihr Haar. Ihr Körper stützte sich leicht gegen die Lehne der Bank. Die Beine hatte sie übereinander geschlagen. Die Spitze eines Lackschuhs lugte unter dem Rock hervor. In der ganzen Erscheinung dieser Dame lag etwas so unaussprechlich Elegantes. Und doch fühlte sich der junge Joyen hauptsächlich von ihrem Ausdruck gefesselt, der ihn an seine Frau erinnerte. Es war, als ob sie mit Kräften in Berührung gekommen sei, die zu stark für sie waren. Das beunruhigte ihn, zog ihn an und erweckte ein Gefühl der Ritterlichkeit in ihm.
Wer ist sie nur? Und was tut sie hier? Allein.
Da belebte sich ihr Gesicht. Und als sich der junge Joyen fast mit der Eifersucht eines Liebhabers umdrehte, sah er Bosinney mit langen Schritten über die Wiese kommen. Neugierig beobachtete er dieses Treffen, den Blick in ihren Augen, den langen Händedruck. Sie setzten sich dicht nebeneinander, vertraut, trotz aller äußeren Zurückhaltung. Er hörte ihre rasche, leise Unterhaltung, doch was sie sprachen, konnte er nicht verstehen.
Auch ich bin so ein Galeerensträfling gewesen.
Er kannte die langen Stunden des Wartens und die kurzen Minuten eines halb versteckten Treffens. Die Qualen der Ungewissheit, die verbotene Liebe verfolgen. Es schien dem jungen Joyen, als ob sie sagte:
Aber Liebling, das wird dich ruinieren.
Glück, Tragödie? Was nur? Was?
Er hörte das Rascheln von Seide und an einem Lorbeerbaum vorbei sah er sie Hand in Hand davongehen.
Zweites Kapitel. Urlaubsgrüße.
Ende Juli war der alte Joyen mit seiner Enkelin June in die Berge gefahren.
Und als sie Mitte Oktober wieder nach London zurückkamen, glaubte ihr Großvater, sie sei geheilt. Aber kaum hatten sie sich in Stanhope Gate eingelebt, als der alte Joyen mit Entsetzen sah, dass sie wieder in ihre alte geistesabwesende und nachdenkliche Stimmung verfiel. Wieder saß sie lange Zeit, das Kinn auf die Hand gestützt, und starrte vor sich hin, wie eine Nonne, streng und ernst.
An diesem Morgen saß der alte Joyen an dem langen, lederbezogenen Mahagonitisch in seinem Büro und hatte seine dicke Schildpattbrille hoch auf die Nase geschoben. Er studierte die einzelnen Absätze seines Testaments, indem er mit seinem goldenen Bleistift Zeile um Zeile verfolgte.
Der alte Joyen verbrachte lange Zeit damit, das Testament zu lesen. Schließlich nahm er ein Blatt Papier und machte sich einige Aufzeichnungen. Dann steckte er das Testament wieder ein, ließ sich einen Mietwagen holen und fuhr in die Wisteria Avenue Nummer 3. Er fühlte in sich eine seltsame, behagliche Genugtuung, als hätte er über James und dessen Sohn Soames einen Sieg errungen.
Sie werden Ihre Nasen nicht mehr in meine Angelegenheiten stecken. Ich habe Sie eben als meinen Nachlassverwalter abgesetzt. Ich werde alle meine Angelegenheiten aus Ihren Händen nehmen. Wenn dieser junge Soames wirklich so reich ist, wird ihm der Verlust von 1000 Pfund im Jahr nichts ausmachen. Und seiner reizenden Frau Irene werde ich eine kleine Rente einrichten. Das wird ihr eine gewisse Unabhängigkeit schenken. Mal sehen, was der gute Soames dazu zu sagen hat.
Und der alte Joyen lächelte grimmig unter seinem großen weißen Schnurrbart. Er war sicher, dass sie diesen Akt ausgleichender Gerechtigkeit in reichlichstem Maß verdienten. Auf der Fahrt nach Norden zum Haus seines Sohnes erschien ihm die Neuaufteilung seines Besitzes, die er gerade veranlasst hatte, fast wie eine Strafaktion, die gegen die Familie und die Gesellschaft, als deren Vertreter James und sein Sohn ihm erschienen, gerichtet war. Er hatte dem jungen Joyen das Seine wiedergegeben und das befriedigte seinen heimlichen Rachedurst. Er nahm Rache an der Zeit, Rache für die Leiden seines Sohnes, für die Einmischung der Gesellschaft, für die unsagbare Feindseligkeit und Missbilligung, die die Welt seinem einzigen Sohn 15 Jahre lang hatte angedeihen lassen. Es stellte für ihn die einzige Möglichkeit dar, wieder einmal seinen Willen durchzusetzen. Die einzige Möglichkeit, James, Soames, die Familie und all die namenlosen Forsythes dazu zu zwingen, ein für alle Mal anzuerkennen, dass er der Herr war.
Es ist ein herrlicher Gedanke, dass ich endlich meinen Sohn weitaus reicher mache, als es dieser Sohn von James, der reiche Mann, ist.
Es war auch schön, Joe etwas zu schenken, denn er liebte seinen Sohn.
Der junge Joyen war gerade aus dem Botanischen Garten zurückgekehrt und erwartete ihn im Salon.
Mit der für ihn charakteristischen Entschlossenheit kam der alte Joyen sofort zum Thema.
Du musst dich in Zukunft nicht mehr so einschränken. Du bekommst ab sofort 1000 Pfund im Jahr. June bekommt bei meinem Tod 50.000 und du den Rest. Es muss sich um ungefähr 100.000 handeln, mein Junge. Ich habe gedacht, dass du es besser gleich erfährst. In meinem Alter habe ich nicht viel Aussicht, noch lange zu leben. Ich werde nicht mehr davon sprechen.
Der junge Joyen legte seinem Vater die Hand auf. Und da keiner von ihnen sprach, war die Unterhaltung beendet. Als er seinen Vater zu einem Mietwagen begleitet hatte, ging der junge Joyen in den kleinen Garten hinaus. Er versuchte, sich klar zu werden, was das alles bedeutete. Und Forsythe, der er war, dachte er an die Aussichten, die sich ihm eröffneten.
Aussichten, die nur Besitz mit sich bringt.
Praktisch wie er war, dachte er an Reisen, an die Kleider seiner Frau, die Erziehung der Kinder, an ein Pony für Jolly, an 1000 andere Dinge. Aber plötzlich, mitten in diesen Überlegungen, fielen ihm Bosinney und seine Geliebte, der abgerissene Gesang der Drossel ein.
Glück, Tragödie? Was nur? Was?
Drittes Kapitel. Reise ins Inferno.
Am Morgen nach jener Nacht, in der Soames endlich wie ein Mann gehandelt und seine Rechte durchgesetzt hatte, frühstückte er allein. Er aß ruhig, aber manchmal durchfuhr ihn plötzlich das Gefühl, nicht schlucken zu können.
Ist es richtig gewesen, letzte Nacht diesem unerträglichen Hunger nachzugeben und den Widerstand zu brechen, den ich schon zu lange von dieser Frau erdulden musste, die doch meine rechtmäßige, mir feierlich angetraute Gefährtin ist?
Ganz seltsam verfolgte ihn die Erinnerung an ihr Gesicht, von dem er, um sie zu beruhigen, die Hände hatte wegziehen wollen.
Das schreckliche, erstickte Weinen. wie ich es noch nie gehört habe, wie es noch immer in meinen Ohren klingt.
Und noch immer verfolgt ihn dieses sonderbare, unerträgliche Gefühl von Reue und Scham, das er verspürt hatte, bevor er hinausgeschlichen war.
Schuld daran war nur der Zufall, dass ich einmal die Tür meiner Frau unversperrt gefunden habe und mich so zu ihr stehlen konnte, während sie schlief.
Der Schlaf hatte ihn seine Zweifel vergessen lassen, aber mit dem Morgen kam sie wieder. Ein Gedanke tröstete ihn.
Keiner wird je davon erfahren. Über diese Sache wird sie nie mit jemandem sprechen.
Und wirklich, als sich die Maschinerie des täglichen Berufslebens wieder in Bewegung setzte, die man nur durch klares und praktisches Denken in Gang halten kann, und Soames seine Briefe las, schien die Bedeutung dieser albtraumähnlichen Zweifel, die er im Grunde seines Herzens hegte, nachzulassen.
Dieser Zwischenfall ist wirklich nicht von so großer Wichtigkeit. In Romanen machen die Frauen deshalb zwar großes Theater, denke ich aber an die kühlen Überlegungen aufrechtdenkender Menschen, gebildeter Männer, an alle, die bei Ehescheidungen als vorbildlich geschildert wurden, dann habe ich mein Bestes getan, die Heiligkeit der Ehe zu erhalten und sie daran zu hindern, ihre Pflicht zu vernachlässigen, ja, sie sogar davon abzuhalten, falls sie Bosini noch immer trifft. Nein, ich bedauere es nicht. Jetzt, wo ich den ersten Schritt zu einer Versöhnung getan habe, wird alles andere verhältnismäßig. Verhältnismäßig.
Er stand auf und ging zum Fenster. Immer wieder die Erinnerung an Irenes Tränen überströmtes Gesicht und an die Laute, die aus ihrem gebrochenen Herzen gedrungen waren.
Die Verhandlung wird mich schon wieder auf andere Gedanken bringen.
Ja, es war auch der Morgen seines Prozesses, der als zweiter des Tages anberaumt war. Und so war Soames gezwungen, von zu Hause wegzugehen, ohne Irene gesehen zu haben. Das war ihm eigentlich ganz recht, denn er hatte sich noch nicht entschieden, welche Haltung er ihr gegenüber einnehmen sollte.
Im Gerichtssaal nahm Soames sogleich seinen Platz auf der vorderen Bank neben seinem Anwalt ein. Verstohlen, wie um niemand bloßzustellen, blickte er sich um und suchte Bosini. Doch Bosini war nirgends zu sehen. Das Aufrufen dieses Namens, das ohne Antwort blieb, hatte auf Soames eine seltsame Wirkung. Es war wie das Rufen nach einem verloren gegangenen Hund auf der Straße. Und bei dem Gedanken an den Verschwundenen beschlich ihn ein unheimliches Gefühl, eine Unsicherheit, die sein Wohlbefinden störte. Und obgleich er keinen Grund dafür angeben konnte, fühlte er sich beunruhigt. Er blickte auf die Uhr.
3:15.
So würde in einer Viertelstunde alles vorbei sein.
Wo kann Bosini nur sein?
Die Verhandlung barg keine weiteren Überraschungen. Doch erst als der Richter das Urteil verkündete, konnte Soames den Druck, der auf ihm lastete, abschütteln.
Nach Auffassung dieses Gerichts ist der Kläger berechtigt, die geforderte Summe von der Beklagten erstattet zu bekommen. Es erscheint uns vollkommen eindeutig, dass der Beklagte einem ganz klar gefassten Vorschlag zustimmte, dessen Bedingungen für ihn bindend sind. Aus diesen Gründen ergeht hiermit das Urteil zugunsten des Klägers. Und der Beklagte ist schuldig, den geforderten Betrag samt Gerichtskosten zu erstatten.
Er verspürte den Drang, seinen Triumph Irene mitzuteilen. Er würde zu seiner Frau gehen und sagen:
Ich habe also meinen Prozess gewonnen. Und damit basta. Ich will mit Bosini nicht zu hart verfahren. Ich werde sehen, dass wir uns irgendwie einigen können. Er soll keine Not leiden. Und jetzt beginnen wir neu. Wir werden dieses Haus vermieten und aus diesem Nebel fortziehen. Wir werden sofort nach Robin Hill ziehen. Ich wollte niemals so grob zu dir sein. Reichen wir uns die Hand und vielleicht wird sie mir sogar erlauben, sie zu küssen. Und alles vergessen.
Die seit Monaten glosende Eifersucht und das Misstrauen flackerten wieder in ihm auf. Er musste diese Dinge ein für alle Male zu einem Ende bringen.
Sie darf meinen Namen nicht in den Schmutz ziehen. Ich werde es ihr ins Gesicht sagen. Ihr drohen, mich scheiden zu lassen. Aber was geschieht, wenn sie sich scheiden lassen will?
Er war beunruhigt. Der Gedanke war ihm noch nicht gekommen.
Was, wenn sie es wirklich tut? Was, wenn sie mir ein Geständnis macht? Gott, wie stehe ich dann da? Ich werde die Scheidung einreichen müssen.
Eine Scheidung. So aus der Nähe betrachtet, lähmte ihn dieses Wort, das allen Prinzipien seines bisherigen Lebens entgegengesetzt war. Der Mangel an Kompromissmöglichkeiten erschütterte ihn. Er fühlte sich wie der Kapitän eines Schiffes, der an die Reling trat und mit eigenen Händen seine wertvollste Fracht über Bord warf.
Und um welchen Preis? Sie wird mir nicht mehr gehören. Nicht einmal mehr dem Namen nach. Sie wird aus meinem Leben verschwinden und ich werde sie nie wiedersehen.
Aber vielleicht gab es gar nichts zu gestehen. Es war ja sogar sehr wahrscheinlich, dass nichts an alledem war.
Ist es klug, die Dinge so weit zu treiben? Ist es klug, sich in eine Lage zu bringen, in der man das Gesagte womöglich zurücknehmen muss? Der Ausgang des Prozesses bedeutet für Busini den Ruin. Ein ruinierter Mann ist verzweifelt, aber was kann er schon tun? Was können die beiden, wenn es wirklich ein die beiden gibt, ohne Geld anfangen? Es ist besser abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn notwendig, dann kann ich sie ja beobachten lassen.
Die Qualen seiner Eifersucht kamen wieder, bohrend wie Zahnschmerzen, und fast hätte er aufgeschrien.
Aber ich muss mich entscheiden, muss eine gewisse Richtlinie festlegen, bevor ich nach Hause komme.
Nachdem Soames das Gericht verlassen hatte, begab er sich sofort nach Hause. Er fürchtete sich davor, ihr entgegenzutreten, und brannte doch darauf, es zu tun, nicht wissend, was er sagen oder tun sollte. Bilson, ihr Mädchen, war im Flur und antwortete, als er sie fragte:
Wo ist die gnädige Frau?
Mrs. Forsyth ist gegen Mittag mit einem Koffer und einer Reisetasche fortgegangen.
Was? Was hast du da gesagt?
Plötzlich fiel ihm ein, dass er seine Gefühle nicht zeigen durfte.
Welche Nachricht hat sie hinterlassen?
Mrs. Forsyth hat keine Nachricht hinterlassen, Sir.
Keine Nachricht. Gut, danke. Das genügt. Ich esse auswärts.
Die Worte »keine Nachricht«, »ein Koffer« und »eine Reisetasche« spielten Versteck in seinem Gehirn.
Es ist unglaublich, dass sie keine Nachricht hinterlassen hat.
Er lief immer eine Stufe überspringend die Treppen hinauf, wie ein Jungverheirateter in das Zimmer seiner Frau läuft, wenn er nach Hause kommt.
Alles war ordentlich, frisch, duftend, alles in perfekter Ordnung. Auf dem großen Bett mit der fliederfarbenen Steppdecke lag die Tasche für ihr Nachtzeug, die sie selbst gemacht und bestickt hatte. Die Pantoffeln am Bettende, das Laken am Kopfende war zurückgeschlagen, als ob sie jeden Augenblick kommen würde.
Es muss also irgendein Irrtum vorliegen. Welche Tasche hat sie genommen?
Er ging zur Glocke und wollte nach Bilson klingeln, aber er erinnerte sich rechtzeitig daran, dass er so tun müsse, als wüsste er, wohin Irene gefahren war, als ob alles ganz natürlich wäre und dass er die Wahrheit selbst herausfinden müsste. Er versuchte zu denken, aber er spürte, wie seine Gedanken im Kreis gingen, und plötzlich hatte er Tränen in den Augen.
Ihre silbergefassten Bürsten rochen schwach nach ihrem parfümierten Haarwasser, und dieser Geruch brachte ihm wieder die brennenden Schmerzen der Eifersucht zurück.
Er rannte hinunter auf die Straße, aber er hatte doch nicht jede Selbstbeherrschung verloren. Und als er die Sloane Street hinunterging, erfand er eine Geschichte für den Fall, dass er sie nicht bei Bosini finden würde.
Aber wenn sie doch dort ist...
Seine Entschlusskraft versagte wieder. Er erreichte das Haus, ohne zu wissen, was er tun sollte, wenn er sie dort fand.
Die Bürozeit war schon vorüber und die Tür verschlossen. Die Frau, die ihm öffnete, wusste nicht, ob Mr. Bosini zu Hause war oder nicht.
Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Schon 2 oder 3 Tage lang nicht.
Er nahm einen Mietwagen und befahl dem Kutscher, nach Hause zu fahren. Auf dem Weg versuchte er sich zu erinnern, wann er ihr zum letzten Mal einen Scheck ausgestellt hatte.
Sie kann nicht mehr als 3 oder 4 Pfund haben. Aber sie hat ja ihre Juwelen.
Und selbstquälerisch überlegte er, wie viel Geld sie dafür bekommen könnte.
Genug, um ins Ausland zu gehen. Genug, dass die beiden Monate davon leben könnten.
Er versuchte zu rechnen. Der Wagen hielt und er stieg aus, ohne die Rechnung vollendet zu haben.
Er zitterte unter seinem Pelz. So kalt war ihm ums Herz.
Bleich, mit feuchten Händen betrat er das Haus.
In seinem Ankleidezimmer war ein Feuer, aber ihr Zimmer war dunkel und kalt. Er konnte sich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass sie ihn wirklich verlassen hatte. Und als ob er noch immer nach einer Nachricht, einem Grund, einer Erklärung der Geheimnisse seines Ehelebens suchte, begann er, alle Winkel und Laden zu durchstöbern.
Und als er Lade um Lade voll vom feinsten Leinen und Seidenwäsche herauszog, sah er, dass sie unberührt waren.
Vielleicht ist es nur eine Narretei und sie ist ein paar Tage zur Abwechslung ans Meer gefahren. Ach, wenn das nur so ist und sie wirklich zurückkommt, werde ich mich niemals mehr so benehmen wie in der vorletzten, entscheidenden Nacht. Ich werde niemals mehr dieses Risiko eingehen, obwohl es ihre Pflicht als meine Frau ist, obwohl sie mir gehört. Niemals mehr werde ich dieses Risiko eingehen. Sie ist offensichtlich nicht ganz normal.
Er bückte sich über die Lade, in der sie ihre Juwelen verwahrte. Sie war nicht versperrt und ging auf, als er daran zog.
In den kleinen Abteilungen lagen auf dem grünen Samt all die Dinge, die er ihr gegeben hatte, sogar ihre Uhr. Und in dem Fach, das die Uhr enthielt, steckte ein Billett, das in Irenes Handschrift an Soames Forsyth adressiert war.
Ich glaube nicht, dass ich etwas mitgenommen habe, was ich von dir
oder deiner Familie bekommen habe.
Viertes Kapitel. Junes Sieg.
Um ungefähr 6 Uhr kam der alte Joyen an diesem Nachmittag aus der Wisteria Avenue, wo er jetzt fast jeden Tag einige Stunden verbrachte, zurück und ließ seine Enkelin bitten, herunterzukommen. Er habe mit ihr zu sprechen.
Als June herunterkam, war ihr Gesicht abgehärmt und mitleiderregend. Ihre Augen hatten einen gespannten, tragischen Ausdruck. Sie schmiegte sich wie früher an die Lehne seines Sessels.
Ich habe mich mit deinem Vater ausgesöhnt. Vergangenes soll in Zukunft vergessen sein. Ich will nicht länger allein oder fast allein in diesem großen Haus wohnen. Ich werde es aufgeben und auf dem Land ein Haus für meinen Sohn kaufen, wo wir alle zusammenleben können. Dein Vater wird dir gefallen. Ein liebenswerter Mensch. Er hat künstlerische Neigung und so weiter. Was deine Stiefmutter anlangt, sie ist eine kultivierte Frau. Ein bisschen larmoyant vielleicht. Aber sie hat Joe sehr gern. Und die Kinder sind so süße kleine Dinge. Und mein Liebes, wenn du dich aus irgendeinem Grund nicht mit ihnen vertragen solltest, dann werde ich alles regeln. Aber die Kinder sind so liebe kleine Dinge.
Dieser Satz lief wie ein Leitmotiv durch seine Rechtfertigung. June konnte nicht wissen, dass diese Worte nur das Wiederaufleben der zärtlichen Liebe zu kleinen Kindern, der Vorliebe für das Junge und Schwache darstellten, der Liebe, die ihn einst seinen Sohn für ihr winziges Ich verlassen ließ und ihn ihr jetzt, als sich der Kreislauf schloss, wieder wegnahm.
Na, was sagst du dazu?
June glitt zu seinem Knie nieder und nun begann sie zu sprechen.
Ich glaube, dass alles wunderbar gehen wird. Da ist nur eines.
June hatte auf ihre Chance gewartet. Wie ein Spieler, der sein letztes Geld einsetzt, hatte sie sich entschlossen, alles zu wagen. Es war nicht ihre Art, mit einer Niederlage zu rechnen.
Da du doch ein Haus auf dem Land kaufen willst, willst du nicht, um mir eine Freude zu machen, dieses großartige Haus von Soames am Robin Hill kaufen? Es ist fertig, es ist wunderbar und niemand wird jetzt dorthin ziehen. Und wir werden dort alle glücklich sein.
Will denn der reiche Mann nicht in seinem neuen Haus wohnen?
Er sprach von Soames nur mehr unter diesem Namen.
Nein, das wird er nicht. Das weiß ich ganz genau.
June drückte ihre Lippen auf seine Stirn und küsste ihn. Aber der alte Joyen befreite sich aus ihren Liebkosungen. Sein Gesicht hatte den kritischen Ausdruck angenommen, den es immer trug, wenn er Geschäftliches überlegte. Aber insgeheim hatte die Idee, James und seinem Sohn das Haus abzujagen, schon von ihm Besitz ergriffen. Eine gerechte Rache an all jenen, die sich angemaßt hatten, seinen Sohn als armen, mittellosen Ausgestoßenen zu behandeln.
Fünftes Kapitel: Bosinis Ende.
Der alte Joyen war kein Mann rascher Entschlüsse. Wahrscheinlich hätte er sich den Ankauf des Hauses am Robin Hill noch gründlich überlegt, hätte ihm nicht Junes Gesicht gesagt, dass er keinen Frieden haben würde, bevor er nicht gehandelt hatte.
Um 9:45 am nächsten Morgen steckte er seinen Schirm in den Schirmständer des Hauses in der Park Lane. Mantel und Hut wollte er anbehalten. Er sagte Wormson, dass er seinen Herrn sprechen wollte, ging unangemeldet in die Bibliothek und setzte sich. James sprach noch im Esszimmer mit Soames, der vor dem Frühstück herübergekommen war.
Der alte Joyen stand nicht auf, als er seinen Bruder sah, aber er streckte ihm die Hand entgegen und schüttelte sie ihm in typisch Forsythscher Manier.
Wie geht es dir? Wir sehen dich in der letzten Zeit ja kaum.
Ich möchte mit dir wegen dieser Geschichte mit dem jungen Bosini sprechen.
Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass er den Prozess verloren hat und wahrscheinlich bankrott gehen wird.
Man sagt, dass das Haus jetzt ungenützt ist.
Er sah in James' Gesicht Überraschung und Misstrauen aufsteigen und fuhr rasch fort.
Ich denke daran, für mich ein Haus auf dem Land zu kaufen, nicht so weit von London entfernt. Und wenn es mir zusagt, könnte ich es mir eventuell zu einem vernünftigen Preis überlegen.
Soames hat für dieses Haus viel Geld ausgegeben. Er wird es kaum verkaufen, wenn er nicht einen sehr guten Preis erhält.
Wenn er glaubt, dass ich ihm einen Fantasiepreis zahle, dann irrt er sich. Ich kann es mir nicht leisten, das Geld so hinauszuwerfen. Soll er es doch versteigern lassen und sehen, was er dafür bekommt. Es ist ja nicht gerade ein Haus für jeden Geschmack, wie man hört.
Es ist das Haus eines Gentleman.
Er soll nur nicht glauben, dass er mir einen Gefallen tut.
Beleidigt setzte er seinen Hut auf. Die Tür ging auf und Soames kam herein.
Wenn man vom Teufel spricht...
Draußen steht ein Polizist,
sagte Soames mit einem halben Lächeln.
Er fragt nach Onkel Joyen.
Ein Polizist? Mhm.
Nach 10 Minuten kam der alte Joyen zurück.
Der junge Bosini wurde im Nebel überfahren und getötet. Man spricht von Selbstmord.
Selbstmord? Warum sollte er Selbstmord begehen?
Ich fahre jetzt hin. Es wäre gut, wenn ihr, du und dein Sohn, auch mitkämt.
Keiner widersprach diesem Befehl. Und er ging ihnen voraus aus dem Zimmer.
Sechstes Kapitel: Nachsommer.
Am letzten Tag des Monats Mai zu Anfang der 90er Jahre saß der alte Joyen Forsythe um ungefähr 6 Uhr abends unter der Eiche vor der Terrasse seines Hauses am Robin Hill. Seine hochgewölbte Stirn, der große weiße Schnurrbart, die mageren Wangen und das lange magere Kinn wurden durch einen alten braunen Panama-Hut vor der sinkenden Sonne geschützt. Die Beine waren übereinander geschlagen. Seine ganze Erscheinung strömte den Eindruck von Gelassenheit und Eleganz aus.
Zu seinen Füßen lag ein wolliger, braunweißer Hund, der versuchte, sich als Spitz auszugeben.
Balthasar. Die ursprüngliche Abneigung zwischen den beiden hatte sich mit den Jahren in Freundschaft verwandelt.
Neben seinem Sessel hing eine Schaukel, auf welcher eine von Hollys Puppen saß. Von der Eiche zog sich der Rasen in sanfter Neigung bis zu einer Farnpflanzung und ging dahinter in Felder über, die sich zum Teich und dem kleinen Wäldchen erstreckten.
Der Ausblick,
schön, bemerkenswert,
den Swithin Forsythe von demselben Baum aus vor 5 Jahren bewundert hatte, als er mit Irene ausgefahren war, um das Haus zu besichtigen.
Swithin, er ist doch tatsächlich letzten November gestorben. Und war erst 79 Jahre alt.
Er hatte die Zweifel wieder erwachen lassen, ob die Forsythes ewig lebten. Die Zweifel, die das erste Mal bei Tante Annes Tod aufgetaucht waren.
85. Ich merke es nicht. Nur wenn ich diese Schmerzen bekomme.
Er hing weiter seinen Erinnerungen nach. Er hatte sein Alter nicht mehr gespürt, seit er das Haus seines Neffen Soames,
das diesem so viel Unglück gebracht,
gekauft und vor 3 Jahren bezogen hatte. Es war, als ob er jeden Frühling jünger würde, seit er mit seinem Sohn und seinen Enkeln auf dem Land lebte, mit June und den Kleinen aus der 2. Ehe, Jolly und Holly. Weit weg von dem Trubel Londons und dem Geklatsche der Forsyth-Börse, weit weg von seinen Aufsichtsratssitzungen, mit dem angenehmen Gefühl, nur das zu tun, was er wollte, und doch ausreichend damit beschäftigt, dem Haus eine persönliche Note zu geben, es wohnlich zu machen und sich um die kleinen Wünsche und Launen von Jolly und Holly zu kümmern. Die Verbitterung, die Wunderlichkeit, die sich in ihm während der langen, tragischen Geschehnisse um June, Soames, seine Frau Irene und den armen jungen Bosini aufgestaut hatten, waren verschwunden.
Wie die Insekten summen, die Tauben gurren. Es ist die Apotheose eines Sommertages.
Er schob seinen Hut zurück und ließ seine Wangen und sein Kinn von der Sonne bescheinen. Er wollte eigentlich hinuntergehen und in das Wäldchen spazieren, aber er spürte sofort, dass er das in dieser Hitze nicht schaffen würde. Stattdessen hatte er sich unter die Eiche neben die Schaukel gesetzt und der Hund, der die Hitze ebenso spürte wie er, legte sich neben ihn. Lächelnd blieb er sitzen.
Ich werde nur ein wenig dösen, denn in den letzten Tagen habe ich ja so wenig geschlafen. Und dann werde ich frisch sein.
Er lehnte sich an den Baum zurück und schloss die Augen. Ein leiser Lufthauch wehte eine Distelflocke auf seinen Schnurrbart, der noch weißer als sie war. Er bemerkte es nicht. Und sein Atem bewegte sie auf und nieder. Und wie eine Welle stieg der köstliche Schlaf in seinen Kopf, der nach vorn sank und auf der Brust ruhte.
Sommer, Sommer, Sommer. Lautlose Schritte im Gras.
Die Uhr am Stalldach schlug 4. Der Hund Balthasar streckte sich und sah zu seinem Herrn auf.
Die Distelflocke bewegte sich nicht mehr.
Der Hund sprang dem alten Joyen auf den Schoß und winselte.
Aber die Distelflocke war so ruhig wie der Tod und wie das Gesicht seines alten Herrn.
Siebtes Kapitel. Bei Timothy.
Die Familie war in Auflösung begriffen und wer bis dahin nicht daran geglaubt hatte
oder glauben wollte,
musste doch im Testament des alten Joyen ein untrügliches Zeichen dieses Zerfalls erkennen. Als erst der Inhalt seines Testaments an der Forsyth-Börse bekannt wurde, ergriff ein Schauer die Familie. Von seinem Vermögen 145.304 Pfund Sterling brutto, passiva 35 Pfund 7 Schilling 4 Pence, hat er doch tatsächlich 15.000 Pfund.
Wem glaubt ihr wohl?
Ja, wem?
Irene vermacht.
Nein.
Irene, die nach dem Tod Bosinis, dessen Geliebte sie in so verwerflicher Weise gewesen war, sofort ihren Mann verlassen hatte.
Irene, der davongelaufenen Frau seines Neffen Soames. Eine Frau, die beinahe die Familie entehrt hat. Und noch erstaunlicher, die keine Blutsverwandte von Joyen ist. Natürlich nicht die ganze Summe, sondern nur eine Leibrente. Nur die Zinsen davon.
Für die jungen Forsythes wurde der alte Joyen zu einem Symbol. Sie sahen in ihm den Begründer ihrer Emanzipation. Dieser eigentlich koloniale Drang nach Selbstständigkeit, der paradoxe Vorläufer des Imperialismus, wurde stärker und stärker.
Anstatt Kinder zu haben, zog die 2. Generation es vor, der Tendenz des sogenannten Fin de siècle gemäß, im Allgemeinen ausschließlich sich selbst zu lieben. Auf diese Weise riskierte man wenig und konnte sich sogar ein Automobil leisten.
Während alle anderen seiner Generation mehr oder weniger bewusst nach dieser Maxime lebten, schienen sich bei Soames die Dinge zu verkehren.
Das war erst seit dem Frühjahr so, wo sich ein neues Gefühl entwickelt hatte und ihn zu etwas trieb, das, wie er genau wusste, für einen Forsyth von 45 vielleicht eine Torheit war.
Soames hatte schon immer einen ausgeprägten Sinn für Familie und Nachkommenschaft gehabt. Allerdings nur im Geheimen, da es bisher hoffnungslos gewesen war. Jetzt, In seinen besten Jahren waren seine Gefühle jedoch aufs Neue erwacht und seit kurzem
durch die unbestrittene Schönheit eines jungen Mädchens, nun auf ein konkretes Ziel gerichtet,
förmlich zu einer fixen Idee geworden.
Dieses Mädchen war eine Französin, die wahrscheinlich nicht den Kopf verlieren oder sich auf ein heimliches Verhältnis einlassen würde. Übrigens war Soames selbst diesem Gedanken abgeneigt. Er hatte während jener langen Jahre des unfreiwilligen Zölibats die unsaubere Seite des Geschlechtslebens mit Widerwillen kennengelernt, denn er war anspruchsvoll und hatte einen angeborenen Sinn für Zucht und Ordnung.
Ich will keine heimliche Affäre. Eine Heirat auf der Gesandtschaft in Paris, eine Reise von einigen Monaten und Annette wird losgelöst von einer Vergangenheit, die nicht allzu vornehm ist.
Denn sie saß an der Kasse des Restaurants ihrer Mutter in Soho.
Mit mir zurückkehren.
Mit ihrem Geschmack und ihrer Selbstsicherheit konnte er sie als etwas ganz Neues nach Hauszuflucht bringen, wo sie als Hausherrin einziehen sollte.
An der Forsyth-Börse und unter meinen Freunden wird es heißen, ich habe auf meinen Reisen ein bezauberndes Mädchen getroffen und es geheiratet. Dass meine Frau Französin ist, wird ihr einen Schimmer von Romantik und einen gewissen Nimbus verleihen. Nein, davor fürchte ich mich nicht im Geringsten.
Ihn bedrückte nur die verwünschte Lage, in der er sich befand, dass er nicht geschieden war und...
Und die Frage, ob Annette mich überhaupt nehmen würde.
Eine Frage, die er nicht zu berühren wagte, bis er ihr eine geordnete und sogar blendende Zukunft bieten konnte.
Anstatt sich diesen wirklich wichtigen Fragen zu widmen, saß er an diesem Nachmittag im Wohnzimmer seiner Tanten und hörte mit fast tauben Ohren auf ihre üblichen Fragen.
Wie geht es deinem lieben Vater, Soames?
Er geht natürlich nicht aus, wo das Wetter jetzt so kalt ist. Richte ihm doch aus, dass mir gekochte Stechpalmenblätter gegen meine Schmerzen in der Seite vortrefflich geholfen haben. Ein Umschlag alle 3 Stunden und roten Flanell darüber.
Was meinst du zu dieser schrecklichen Entwicklung am Kap?
Und glaubst du, dass die Buren tatsächlich Widerstand leisten werden?
Timothy ist sehr besorgt.
Die Staatsschuldverschreibungen stehen so hoch und er hat so viel Geld darin angelegt. Glaubst du, dass sie fallen werden, wenn es Krieg gibt?
Hörst du jemals etwas von Irene?
Wirklich, Julie? Du sagst immer unmögliche Dinge.
Das Lächeln auf Soames Gesicht verschwand und er stellte seine Tasse ab. Hier wurde seine Angelegenheit zur Sprache gebracht. Doch trotz seines heißen Wunsches, sich darüber zu verbreiten, konnte er die Gelegenheit nicht nutzen.
Man sagt, Onkel Joyen vermachte ihr die 15.000 zuerst zur Gänze. Dann aber habe er natürlich eingesehen, dass das nicht in Ordnung war und so hinterließ er ihr nur die Leibrente. Hast du das auch gehört?
Soames nickte.
Dein Cousin Joyen ist jetzt Witwer. Seine zweite Frau ist so plötzlich und unerwartet gestorben wie seine erste. Dass er jetzt Irenes Berater ist, das weißt du natürlich.
Soames schüttelte den Kopf. Er wusste es, wollte aber kein Interesse dafür zeigen.
Er kann ja auch nicht mehr der Jüngste sein, lass mich überlegen. Er wurde geboren, als dein lieber Vater in der Mount Street wohnte. Lange bevor sie im Dezember 1847 hinaus nach Stanhope Gate zogen. Ja, er ist über 50. Stell dir das vor, so ein hübsches Kind. Und wir waren alle so stolz auf ihn. Er war der erste von euch allen.
Tante Julie seufzte und eine Locke ihres nicht ganz eigenen Haares löste sich, sodass Tante Hester erschreckt aufblickte. Soames erhob sich.
Du willst doch nicht jetzt schon gehen?
Soames lächelte ein wenig gereizt.
Doch. Lebt wohl. Und grüßt Onkel Timothy.
Er hatte eine sonderbare Entdeckung gemacht.
Jene alte Wunde an meinem Stolz und meiner Selbstachtung ist noch nicht geheilt.
Schon bei der Berührung des Themas durch Tante Julie, deren Geschick immer das Verkehrte zu sagen berühmt war, schreckte er zurück. Er drückte einen kalten Kuss auf ihre Stirnen, deren Runzeln sich an seine Lippen zu pressen schienen, wie um weggeküsst zu werden, und verließ die beiden. Sie blickten ihm strahlend nach. Mit einem leichten Reuegefühl im Herzen ging Soames die Treppe hinunter.
Die guten Alten. Ich habe nicht unfreundlich sein wollen.
Doch auf der Straße vergaß er sie augenblicklich und wieder beschäftigte ihn das Bild Annettes und der Gedanke an die verwünschten Schwierigkeiten, in die er verstrickt war.
Weshalb habe ich die Sache nicht durchgesetzt und eine Scheidung verlangt, als dieser elende Bosini überfahren wurde und ein Überfluss an Beweisen vorhanden war?
Achtes Kapitel. Soho.
Von allen Vierteln in dem sonderbar abenteuerlichen Konglomerat, das sich London nennt, entsprach Soho vielleicht am wenigsten dem Geschmack der Forsythes.
Wie habe ich es nur so lange in dieser Stadt ausgehalten?
Als er sich der Malta Street in Soho und dem Restaurant Bretagne näherte, wo Annette ihre schönen Schultern über die Rechnungen beugte, dachte Soames mit Staunen an jene 7 Jahre in Brighton zurück. Brighton, wohin er sich nach der Trennung von Irene zurückgezogen hatte.
Immer stärker kam ihm seit kurzem zu Bewusstsein, dass er echten Erfolg hatte. Er besaß nun sicher schon mehr als 100.000 Pfund und hatte niemanden, dem er sie hinterlassen konnte, und kein rechtes Ziel, das fortzusetzen, was für ihn einer Religion gleichkam, bis er Annette kennenlernte.
Ob sie die Revolution in meinen Anschauungen herbeigeführt oder diese Anschauungen mich auf Annette gebracht haben,
wusste er ebenso wenig, wie wir wissen, wo ein Kreis beginnt. Sie waren verworren und eng verknüpft mit dem wachsenden Bewusstsein, dass Besitz ohne jemanden, dem man ihn hinterlassen kann, die Verneinung echten Foresight-Tums war.
Einen Erben zu haben, eine Fortsetzung des eigenen Selbst, die beginnen würde, wo man aufhört. Eine Sicherheit eigentlich, dass man nicht aufhören würde.
Von diesem Gedanken war er in den letzten Jahren förmlich besessen. Als er an diesem Abend, Anfang Oktober 1899, in das Restaurant eintrat, sah er einen weiten schwarzen Rock durch die Tür in das Restaurant verschwinden und Annette mit den Händen ihr Haar ordnen. Es war eine Stellung, in der er sie besonders bewunderte.
Ach, wie köstlich straff und rund und geschmeidig sie ist.
Ich kam, um mit Ihrer Mutter über die Entfernung der Trennwand zu sprechen.
Oh, ich meine,
rufen Sie sie nicht.
Monsieur, werden doch mit uns essen. In 10 Minuten ist alles fertig.
Soames, der noch immer ihre Hand festhielt, überkam eine Regung, die ihn selbst überraschte.
Sie sehen heute so hübsch aus, so besonders hübsch. Wissen Sie auch, wie hübsch Sie aussehen, Annette?
Annette zog ihre Hand zurück und errötete.
Monsieur, sind sehr gütig.
Annette machte eine ausdrucksvolle kleine Gebärde mit ihren Händen und ein Lächeln spielte auf ihren roten Lippen, die keinen Lippenstift brauchten.
Sind Sie hier glücklich oder würden Sie gern nach Frankreich zurückgehen?
Oh, ich mag London sehr gern. Über Paris geht natürlich nichts. Aber London ist besser als Orléans. Und auf dem Land ist es in England wundervoll. Ich bin letzten Sonntag in Richmond gewesen.
Nur einen Augenblick kämpfte Soames mit sich.
Darf ich es wagen? Darf ich es überhaupt riskieren, so weit zu gehen? Darf ich ihr zeigen, was sie zu erwarten hat? Dort könnte man jedenfalls über manche Dinge reden. In dem kleinen Raum hier ist es unmöglich.
Ich möchte, dass Sie und Ihre Mutter nächsten Sonntagnachmittag zu mir herauskommen. Mein Haus liegt an der Themse. Es ist auch nicht zu spät im Jahr bei diesem Wetter. Und ich kann Ihnen einige gute Bilder zeigen. Was meinen Sie?
Das wird herrlich sein. Der Fluss ist so schön.
Dann ist es also abgemacht. Ich werde Madame bitten.
Er durfte ihr heute Abend nichts weiter sagen und damit Gefahr laufen, sich zu verraten.
Aber bin ich nicht bereits zu weit gegangen? Lädt man Restaurantbesitzerinnen mit hübschen Töchtern ohne bestimmte Absicht in sein Landhaus ein?
Auf dem Heimweg nach Park Lane,
er wollte bei seinem Vater bleiben,
fühlte er noch den Druck von Annettes kluger, sanfter Hand und seine Gedanken waren angenehm, ein wenig sinnlich und ziemlich verworren.
Schritte unternehmen. Wie? Öffentlich schmutzige Wäsche waschen?
Er, mit seinem Ruf der Klugheit, des Weitblicks und der Geschicklichkeit, anderen herauszuhelfen, er, der die Interessen des Besitzes vertrat, eine Säule des Gesetzes, sollte dessen Spielball werden? Es lag etwas Empörendes in diesem Gedanken.
Wäre ein Verhältnis dann nicht besser? Ein Verhältnis und ein Sohn, den ich adoptieren kann?
Aber zäh und wachsam versperrte Madame Lamotte den Weg zu diesem Fantasiegebilde.
Nein, das wird nicht gehen. Etwas anderes wäre es, wenn Annette eine wirkliche Leidenschaft für mich hätte.
Bei seinem Alter war das jedoch nicht zu erwarten.
Wenn ihre Mutter es wünscht, Wenn der materielle Vorteil handgreiflich groß ist, vielleicht.
Wenn nicht, war eine Weigerung gewiss.
Ich bin kein Schuft. Ich will sie nicht verletzen und ich will keine Heimlichkeiten. Aber ich brauche sie. Und ich brauche einen Sohn. Es bleibt nichts anderes übrig als eine Scheidung. Irgendwie. Auf irgendeine Art. Eine Scheidung.
Sie hörten Die Forsyth-Saga nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy. Vierter Teil. Nachsommer. Die Personen und ihre Darsteller waren die Erzähler Rosel Zech und Hans Zischler. Der alte Joyen Gunnar Möller. Der junge Joyen, genannt Joe, Simon Rühhag. Soames Udo Schenk. Irene Irina Wanka. Hester Renate Grosser. Julie Eva Pflug. James Horst Sachtleben. June Sophie von Kessel. Annette Jeanne Tremsal. Außerdem Dagmar Heller, Fred Mehr, Peter Rühring, Annette Wunsch und andere. Ton und Technik Günter Hess und Angelika Haller. Assistenz Sieghard Fieber. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk, Unterhaltung Wort 2002.